Heute geht es ums Herz. Und ja, wollen wir mal schauen, was Gott für uns hat. Ich bete noch mal kurz. Jesus, wir kommen zu dir und wir bitten dich um Brot des Lebens. Wir bitten dich, dass du uns Wasser gibst für unsere durstigen Seelen, dass du uns erfrischst und zu dir ziehst, Herr. Danke für die Zeit zusammen. Sprich du, Herr. Sei du der Mittelpunkt. Ja, wir wollen heute die Geschichte von der Salbung Jesu durch die Sünderin lesen. Die steht in Lukas 7, Vers 36 bis 50. Und ich lese erstmal den ganzen Text. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinein, und sie trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer oder was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ja, diese Geschehnisse hier, die finden zu einer Zeit statt, als Jesus von Kapernaum ausgehend in Galiläa wirkte und so rund um den See Genezareth und in der ganzen Provinz lehrte er vollmächtig, tat Wunder und gewann dadurch auch viel Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. Das Volk war enttäuscht von den leeren Ritualen und dem oberflächlichen Handeln der religiösen Führer damals. Aber Jesus zeigte außergewöhnliche Vollmacht und Weisheit und Barmherzigkeit. Er war anders und aus seinem Wirken heraus entstand bei vielen Veränderung und Freude. Das bewegte die Menschen. Es sprach sich rum und bald blieb natürlich auch das den religiösen Führern nicht verborgen. Doch sie wollten Jesus Handeln und Vollmacht nicht als Gott gewirkt ansehen und begegneten ihm mit Skepsis und mit Ablehnung. Und trotzdem wird jetzt Jesus von einem dieser Führer, einem Pharisäer, gebeten, bei ihm zu essen. Dazu muss man wissen, dass zu der damaligen Zeit das durchaus üblich war, dass man hochrangige, hochstehende Persönlichkeiten zu sich nach Hause einlud. Und so konnte man beim Essen mit klugen Gesprächen und Diskussionen beisammen sein. Und wenn ein Gast von Rang und Namen dann bei einem zu Hause war, dann war man selber ja auch eine besondere Persönlichkeit, denn schließlich kommt der Gast ja zu einem selber. Und das steigerte gleichzeitig auch das Ansehen dieses Gastgebers. Und wenn eine angesehene Persönlichkeit schon im Haus ist, dann war auch der Gastgeber sehr angesehen. Und damit das natürlich auch alle erfuhren, war auch häufig das einfache Volk mit eingeladen. Das konnte dann dort mit in den Raum hineinkommen, sich am Rand aufhalten und bei den Veranstaltungen dabei sein und zuhören oder zusehen, was da geschieht. Ja, und wenn man sich dann zum Essen einfand dort, dann war das früher so eine Sitte, dass man nicht wie wir so am Tisch sitzt, sondern dass man sich zu Tisch legte. Das würde auch dann später und Abläufe genauer erklären. Man hat sich so auf so eine Art Sofa oder auf dem Boden ausgestreckt, gestützt von Kissen und hat dann so das Essen eingenommen. Und dazu zog man dann natürlich seine Schuhe aus. Und üblicherweise wurde halt vorher auch und auch von einem Diener, also von einem niederen, einer niederen Person, weil das machte der Hausherr nicht selber, wurden dann auch die Füße vorher gewaschen. Und dann begab man sich dann zu Tisch. Ja, Jesus folgte nun also dieser Einladung und nahm auch dann an dem Tisch Platz. Und warum er dieser Einladung folgte, das erfahren wir dann später, wenn er, wie wir es schon gelesen haben jetzt in diesem Fall, wenn er mit dem Pharisäer spricht. Ja, als nächstes erfahren wir dann, dass dort eine Frau in der Stadt war, die eine Sünderin war. Und in manchen Bibelübersetzungen wird übersetzt, dass sie eine unmoralische Frau war oder eine Prostituierte. Das ist so eindeutig nicht festzustellen. Hier das griechische Wort, das hier verwendet wird, das heißt Hamartano, wenn ich das richtig ausspreche. Und das bezeichnet einen Sünder im Allgemeinen oder jemand, der das Ziel in der Beziehung zu Gott verfehlt, beziehungsweise in ihrem Fall jetzt auch besonders einen gewohnheitsmäßigen schlimmen Sünder. Diese Frau hörte also, dass Jesus hier zu Gast war und sie machte sich auf. Wir wissen nicht, was sie alles über Jesus gehört hat, weil es hieß ja, sie hörte, dass er dort wäre. Aber wir wissen, dass Jesus nicht nur in den Synagogen lehrte, sondern dass er auch bei den einfachen Menschen in ihren Häusern war, auf den Feldern, auf der Straße diente er, tat Wunder und gab das Evangelium weiter. Und das können wir auch lesen im Lukas 7, Vers 22, wo Jesus zu den Jüngern des Johannes sagt, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehend, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium, also die gute Botschaft, die frohe Botschaft verkündigt. Ja, und diese Geschehnisse, die verbreiteten sich natürlich wie ein Lauffeuer und immer mehr Menschen suchten deshalb Jesus. Und wir können davon ausgehen, dass das auch mit ein Grund war, warum die Sünderin gekommen ist. Ja, und sie kam nun in das Haus des Pharisäers und sie brachte ein Alabasterfläschchen voll Salböl mit. Diese Alabasterfläschchen, das sind so ganz besondere Fläschchen, die sehr kostbar sind. Die sind oft aus hauchzartem ägyptischem Marmor gewesen und wurden für ebenso kostbare Parfüms oder dünnflüssige, wohlriechende Salben, die mit Gewürzen vermengt waren, gebraucht. Und sie hatten einen sehr schmalen Hals oben und wenn man dieses Öl ausgießen wollte, dann musste man den Hals abbrechen oben, damit es sich öffnete oder überhaupt die Flüssigkeit raustrat. Ja, nun sucht diese Frau Jesus so dringend, dass sie ohne den Gastgeber anzusprechen oder sich von irgendetwas aufhalten zu lassen, zielstrebig auf Jesus zustürzt. Und wir lesen, sie kam zu seinen Füßen, bis dahin ist sie gekommen und seine Füße lagen ja ne, schön bequem irgendwo auf dem Sofa. Und so war das so das Erste, was sie dann wohl erreicht hatte. Ja, sie wollte Jesus salben, um ihm ihre Liebe zu zeigen. Doch in diesem Moment war ihr Vorhaben von einer Welle von Gefühlen unterbrochen und sie bricht vor Jesus in Tränen zusammen. Was für eine Situation. Muss man sich mal versuchen reinzuversetzen. Das ist schon recht außergewöhnlich. Sie war kein geladener Gast. Sie hat sich nicht still und zurückhaltend am Rand aufgehalten, wie die anderen Zaungäste, sofern das in diesem Fall, die in diesem Fall da waren, sondern sie bricht in diese edle Gesellschaft ein. Eine stadtbekannte Sünderin, unrein und verdorben, verachtet von der Gesellschaft, sogar gemieden, wagt sich ungebeten hier herein und sprengt plötzlich den ganzen Rahmen. Sie muss so hilfebedürftig und sehnsüchtig nach einer Begegnung mit Jesus gewesen sein, dass ihr die Menschen ringsum völlig egal waren. Sie wollte nur zu ihm durchdringen, ihm nahe sein und ihr kostbares Salböl für ihn ausgießen. Und dann überwältigten sie ihre Gefühle und sie muss bitterlich weinen. Das hier verwendete griechische Wort heißt Klaio oder so ähnlich und bedeutet tiefe Erschütterung und tiefe Scham. Ihr Glaubensmut hatte sie in Bewegung gesetzt und aus Schmerz über ihre eigene Sünde und ihr gestörtes Verhältnis zu Gott flossen ihr nun mit einmal die Tränen aus den Augen. Solches Weinen kann Jesus erhören, weil es aus dem Wunsch nach Veränderung und von der Abkehr von der Sünde begleitet wird. Jetzt, während die Frau weinte, tropften ihre Tränen auf Jesus' Füße und sie nahm ihre offenen Haare, um seine Füße damit zu trocknen. Eigentlich war es unüblich, dass Frauen die Haare offen trugen, also das war nicht so besonders schicklich, aber ja, wir hören später noch, dass es auch ein besonderer Ausdruck ihrer Zuwendung für Jesus ist. Jetzt hat sie aber sogar dann noch die Füße eines Mannes damit berührt, was natürlich völlig verpönt war. Und wie schon gesagt, normalerweise wurden die Füße ja von Dienern, also von einfachen Untergebenen sozusagen gereinigt. Und ja, in diese Position begibt sie sich dadurch. Aber das ist der Frau völlig egal. Und ja, sie küsst sogar diese Füße, die wahrscheinlich nicht gewaschen waren und schmutzig waren. Aber das war ihr ebenfalls egal. Und das heißt sogar, das Wort, das dort verwendet wird, heißt auch ununterbrochen küssen. Also sie muss wirklich immer da dabei gewesen sein. Ja, sie muss auch in der Begegnung mit Jesus so ergriffen gewesen sein von ihm. Und außerdem war er ja auch ihre einzige Hoffnung in dieser Zeit, in dieser Situation. Ja, und schließlich salbt sie seine Füße als weiteres Zeichen ihrer Liebe zu ihm. Und Jesus, da hören wir gar nichts. Er bleibt die ganze Zeit über, lässt er sie gewähren und lässt sich auch von ihr berühren. Er nahm also ihr Tun völlig an und schwieg. Wenn wir in dieser Situation dabei gewesen wären, also ich kann das von mir jedenfalls sagen, dann hätte uns diese Szene sicherlich zutiefst bewegt und vielleicht hätten wir sogar selber mitgeweint, wenn wir das mit angesehen hätten. Aber für manch anderen in dieser Gesellschaft vor allen Dingen wäre es eine kulturell und gesellschaftlich schockierende Begebenheit gewesen und man könnte meinen, dass jetzt auch der Pharisäer sich maßlos über die Frau geärgert hätte oder Wege gesucht hätte, raus mit ihr, die hat hier nichts zu suchen. Aber nein, so war dem nicht, sondern er hatte nur ein einziges Sinnen und Trachten und das war ausgerichtet auf Jesus. Er wollte seine Vollmacht und seine Autorität einfach nur in Frage stellen. Mit seiner Äußerung, wenn er das gewusst hätte, welche Frau ihn dort berührt, eine Sünderin, damit stellt er ja seine Autorität in Frage. Er war so voller Selbstgerechtigkeit und blind dem gegenüber, was da wirklich geschehen ist. Ja, und dann kommt an diesem Punkt natürlich Jesus ins Spiel und wir lesen, Jesus antwortete. Und das, obwohl keiner was gesagt hat. Er antwortete und reagierte auf die Gedanken, die der Pharisäer in seinem Herzen dachte. Er sah nämlich sein Herz an und deshalb wollte er ihm durch das Gleichnis persönlich etwas sagen. Jesus geht es ja immer um persönliche Begegnungen und zwar solche, die aufs Herz treffen und weil sich da nämlich das Innerste des Menschen zeigt und er in der Nähe von Jesus den Charakter Gottes kennenlernen kann. Ja, und hier geht es nun um diese beiden Schuldner, die ihre Schuld selber nicht begleichen konnten. Weder der, der 50 Denare hat, und so ein Denar, habe ich gelesen, hat etwa ist etwa ein Tageslohn, also das muss auch schon ein ganz schöner Happenpappen gewesen sein, 50 Denare. Ja, und der andere hatte 500 Denare. Ja, sie waren aber beide in der gleichen ausweglosen Situation. Sie konnten es nicht begleichen. Sie hatten kein Geld. Und so hat der Gläubige dann selbst die ganze Summe der Schuld übernommen und sie beschenkt dadurch. Er trug also selber die ganzen Kosten. Ja, und dann fordert Jesus Simon heraus und auf seine Frage zum Schluss, welcher wird ihn wohl am meisten lieben? Darauf sollte jetzt Simon antworten. Und die Antwort kam offensichtlich etwas verhalten, weil er sich auch nicht so richtig festlegen wollte, aber er antwortete richtig. Er sagte, der, dem am meisten erlassen worden ist. Und mit seinem Verstand hat er diese logische Schlussfolgerung gezogen und somit auch richtig geurteilt. Aber Jesus ist so toll, weil er hört da auch nicht auf, sich ihm mehr zu offenbaren, denn er überträgt jetzt dieses Gleichnis, dieses Geschehnis auf die Sünderin und stellt Simon eine weitere Frage. Das heißt, indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ja, und Betonung auf, siehst du diese Frau? Das kann so viel bedeuten wie, schau mal genau hin. Siehst du die Parallelen zu diesem Gleichnis? Vorhin, da hast du alles mit angesehen, warst nicht angerührt und von Mitleid bewegt, hast die Frage gar nicht richtig wahrgenommen. Sondern hast mich beurteilt und in Frage gestellt, Simon, siehst du diese Frau jetzt? Dies Gleichnis offenbart dir hier etwas über die Liebe Gottes, meine Liebe zu den Menschen und fordert auch dich heraus, dich zu fragen, wer liebt ihn mehr? Und dann zeigt Jesus auf, was es heißt, mir zu lieben. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Simon hatte es versäumt, seinem Gast die unverzichtbare Fußwaschung durch einen niedrigen Knecht zukommen zu lassen. Es gehörte ja in der damaligen Gesellschaft dazu und es nicht zu tun, das kam einer Beleidigung gleich. Die Sünderin hat aus Zerbrochenheit heraus geweint. Ihre Schuld war ihr bewusst und sie suchte Vergebung. Es war ihr egal, was Menschen über sie dachten. Sie warf sich zu Jesu Füßen und zeigte Jesus so ihre Ergebung und Verehrung. Und indem sie sich niederbeugt und ihre Haare zum Trocknen der Füße gebraucht, erweist sie tiefe Demut und Ehrerbietung. Denn in der Bibel steht, das Haar der Frau ist ihre Ehre und dass sie ihre Ehre nimmt und damit sozusagen zeigt, ich beuge mich vor dir, das war eine Besonderheit und eine tiefe Hingabe. Ja, und indem sie sich, jetzt kommt es weiter. Und du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Simon hat auch hier die gewohnte Form der Ehrerbietung für seinen Gast unterlassen und zeigt so seine Missachtung. Die Frau drückt Jesus durch ihr ununterbrochenes Küssen von seinen Füßen ihre Dankbarkeit für Vergebung und ihre Hingabe an ihn aus. Weiter hören wir, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Die Salbung mit Öl als Ausdruck von Höflichkeit und Hochachtung war damals eine übliche Sitte. Und auch hier hat Simon Jesus den nötigen Respekt verweigert. In seiner Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit war er so blind, hart und unwillig zur Umkehr geworden, dass er sich Jesus verweigert hatte. Diese Frau aber hatte das kostbarste Salböl für Jesus schon von zu Hause mitgebracht, um ihn damit zu salben. Jesus sagt sozusagen zu Simon, schau mal, du hast mir eine Höflichkeit vorenthalten, während diese Frau mir eine kostbare und seltene Ehre zuteil werden lässt. Als Zeichen von besonderer Verehrung salbte sie meine Füße. Aber Jesus deckt das hier alles auf, um auch Simon den Weg zur Umkehr und zur Liebe zu zeigen. Ja, und dann fährt Jesus fort. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Worum geht es hier? Jesus richtet das Augenmerk all dieser Geschehnisse auf die Liebe, die aus der Vergebung folgt. So wie die Liebe dieser Frau, ihre hingegebene Liebe, kann für Simon zu einem Spiegel werden, in dem er seine mangelnde Liebe erkennen kann und wie wichtig er sich selbst nimmt. Aber nicht nur für Simon, sondern auch für uns heute ist diese hingegebene Liebe beispielhaft. Sie nahm sich selbst und ihr Ansehen bei Menschen nicht wichtig, sondern Jesus zu lieben hatte Vorrang. Die Scham über ihre Sünde, ihr peinlicher Gefühlsausbruch und was die Menschen denken könnten, das Geld für das kostbare Salböl, all das war ihr unwichtig. Ihre ungeteilte Liebe galt nur Jesus. Und deshalb küsste sie in Selbsterniedrigung und Ehrerbietung auch unablässig seine Füße. Und Jesus, der hatte von Anfang an ihren Glauben gesehen, der auf ihn ausgerichtet war und gleichzeitig auch ihr Handeln bestimmt hatte. Sie hatte die feste Zuversicht, dass ihre Hoffnung auf Vergebung erfüllt würde und war fest davon überzeugt, an diesem Tag all ihre Schuld loszuwerden, obwohl sie am Anfang noch nichts sehen konnte. Sie hatte ja auch das Salböl schon mitgebracht. Deshalb war sie gekommen. Und diese im Glauben bereits empfangene Vergebung zeigt sie auch in ihrer Liebe zu ihm. Und diese Liebe sucht Jesus auch bei uns Frauen. Wir wissen, dass uns viel vergeben wurde und dass wir täglich wieder neu nicht nur seine Vergebung nötig haben, sondern sie auch immer wieder neu empfangen dürfen. Hat das auch oft Auswirkungen auf unsere Liebe zu ihm? Machen wir doch mal so einen kurzen Lebenscheck und denken wir mal darüber nach, wie geht uns das, wenn wir frisch verliebt sind? Ne? Jemand unter euch? Also ich kenne das jedenfalls noch so, wir denken ständig nur an ihn. Wir putzen uns heraus, zeigen uns von unserer besten Seite. Wir überlegen uns, wie wir ihn überraschen können oder beschenken können. Wir würden alles für ihn tun. Wollen viel Zeit mit ihm verbringen, ihn ständig um uns haben, um ihn besser kennenzulernen. Und alles andere ist nebensächlich. Und wir freuen uns über ihn. So ähnlich sieht's doch aus, oder? Jungs. Ja, das sind die Auswirkungen, wenn wir jemanden lieben. Ich weiß aber auch noch gut, was ich getan habe, nachdem ich mich frisch bekehrt hatte und Gottes Liebe ganz frisch erfahren hatte. Ich las ständig in der Bibel, um Jesus kennenzulernen, aber leider muss man ja am nächsten Tag wieder zur Arbeit, also Licht aus und schlafen. Oder Leute sprachen mich an: Was ist los? Bist du verliebt? Du strahlst so. Und recht hatten sie. Ich wollte allen von Jesus erzählen, selbst wenn sie es nicht hören wollten. Und mein Gewissen war so geschärft. Alle Dinge, die irgendwie finster und übel waren, die ich vorher so bei mir zu Hause hatte, die mussten weg. Bücher, Musik, alles wurde entfernt. Für Jesus wollte ich alles tun, weil ich ihn so liebte. Ja, und nun frage ich, sind wir so verliebt noch in Jesus? Wir sind so reich geliebt von ihm und so reich beschenkt von ihm. Darum lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ja, sagen vielleicht einige von euch, ich weiß es nicht, aber vielleicht, das weiß ich im Kopf, dass ich geliebt bin. Aber ich spüre es nicht, es kommt nicht so richtig in mein Herz rein. Kann das vielleicht daran liegen, dass wir uns von ihm entfernt haben? Kann es sein, dass unsere Wünsche und Vorstellungen nicht erfüllt wurden und wir enttäuscht sind? Kann es sein, dass Routine des Alltags oder Nöte in der Familie, der Ehe oder des Singles-Lebens uns haben resignieren lassen? Kann es sein, dass Bequemlichkeit oder immer wiederkehrendes Versagen in Sünde fallen und keinen Sieg darüber haben? Oder noch unveränderte Lebensumstände, die uns Not bereiten, uns mutlos gemacht haben? Sind wir vielleicht dadurch zu viel mit uns selbst beschäftigt? Dann wird es Zeit, ganz neu auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, zu schauen. Ja, ich habe mir selbst im letzten Jahr oft solche Fragen gestellt, weil ich gemerkt habe, dass in meiner Beziehung zu Jesus, jetzt geht's los, etwas nicht stimmte. Ja, und irgendwie ging mir sein Wort nicht tief genug ins Herz hinein. Danke. Ich hoffe, das war zwei. Ach ja, berühmt, berüchtigt. Ja, also ich blieb unberührt davon und das hat mich natürlich irgendwann beunruhigt. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und dann war dieser Lebenscheck dran. Ja, und ich habe viel gebetet und habe eine tiefe Sehnsucht bekommen nach Jesus, mich mehr zu öffnen und mich ihm mehr hinzugeben. Innerlich war da so eine Barriere, über die ich alleine nicht wegkommen konnte. Ja, und dann war irgendwann ein Heroldeck. Und Heroldeck für diejenigen, die das nicht kennen, wir fahren immer im Urlaub in ein Schloss in Österreich und hören da auch gute Predigten. Und da war eben einer, der heißt Ed, und der hat halt etwas gesagt, das er zu mir gesprochen hat. Und zwar, das habe ich mir natürlich aufgeschrieben, weil es sehr spannend war für mich. Deshalb könnt ihr es jetzt auch nochmal hören. Er sagte, bevor wir etwas abgeben, bestimmt etwas ganz anderes unser Leben und unsere Gedanken. Die Sache kann in die erste Stelle rücken und nicht mehr der Herr. Erst wenn wir loslassen und es Gott überlassen, dann kann sich etwas ändern. Etwas im Kopf haben und dann tatsächlich danach tun, das sind zweierlei Dinge. Er liebt mich und weiß, wo ich stehe, und wir wachsen von Glauben zu Glauben und von Herz zu Herz. Sei aufrichtig vor Gott. Und kurz danach hat Ed einen Aufruf zum Gebet von vorne gemacht. Der galt zwar eigentlich mehr den jungen Leuten, die dort waren, aber ich wurde plötzlich so vom Heiligen Geist förmlich getrieben, nach vorne zu rennen, zu Jörg und das Gebet zu suchen. Und es brach so wie eben lauter Tränen aus mir heraus und ja, es war so ein vergleichbares Szenario mit dem von der Sünderin, habe ich so in der Ausarbeitung hier gemerkt. Ich habe dazu zerbrochen zu Jesus Füßen gehangen, seine Nähe und seine Hilfe gesucht und ja, er hat Trost und Ermutigung und Veränderung geschenkt und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ja, was ist Jesus für dich? ein Teil deines Lebens neben vielen anderen? Hat etwas oder jemand in deinem Herzen seinen Platz eingenommen? Oder ist Jesus die große Liebe deines Lebens, für die du alles stehen und liegen lässt, wie die Frau in der Geschichte? Sie kam im Glauben. Sie brachte ihm ihre Scham. Sie brachte ihre tiefe Traurigkeit und ihre Sünde. Sie demütigte sich und legte alle eigene Ehre ab. Sie gab sich selbst hin. Sie brachte Jesus das Kostbarste, was sie hatte, und ehrte Jesus durch die Salbung mit diesem kostbaren Öl. Und dann verbreitete sich überall ein wohlriechender Geruch. Auch unsere Liebe zu Jesus hat Auswirkungen auf die Menschen um uns herum, auf die Familie, auf Freunde, Mitschüler, Kollegen und auch auf die Menschen, denen wir begegnen. So, lasst uns doch einen guten Geruch verbreiten. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.